Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute für euch in der Sendung zuerst mal das Beste, was deutschsprachige Musik im Moment zu bieten hat. Es gibt Postpunk von Die Nerven. Das Album heißt Wir waren hier. Anschließend biegen wir nochmal ein in den Metalcore zu den jungen Kanadiern von Opal in Sky. Ihr Album heißt Dreamshift. Und nach unserem Open Mic gibt es dann für alle, die uns im Internet hören, noch die Verkostung eines Einbecker Weizenbock. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beschäftigen uns mit dem Album Wir waren hier von Die Nerven. Die Nerven sind eine deutsche Band, die 2010 gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger und Gitarrist Max Rieger, Bassist und Sänger Julian Knoth und Schlagzeuger Kevin Kuhn. Sie haben bisher 6 Alben veröffentlicht, darunter das aktuelle Wir waren hier, was wir heute besprechen wollen. Es handelt von Themen wie das Ende der Welt, dystopische Zukunftsvisionen und die zurückliegende Jugend. Man sieht also ein Album voller Freude und voller Zuversicht. Und deswegen hören wir rein, unter anderem auch deswegen, weil wir noch nie die Nerven hatten hier in diesem Podcast, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch die Band nicht. Ja, mal wieder deutschsprachig. Wir sind im Moment deutschsprachig unterwegs.
Ja, wir haben aber auch einen Lauf hier. Also
das stimmt.
Sehr schön. Ja, also erstaunlicherweise schon nach den ersten paar Tönen des ersten Songs wusste ich, shit, sie haben es schon wieder getan. Das war Liebe auf den ersten Hör. Und sorry, liebe Antilopengang, das hier ist dann doch lieber das Album des Jahres, fürchte ich. Mal schauen, was sich da am Ende des Jahres so ergibt. Dieser dichte Sound, diese Aggression verbunden mit genau der richtigen Prise, finde ich, Humor, Gesellschaftskritik, Hoffnung, Nachdenklichkeit, Poesie und auch einfach eine Energie, die einen gleich in den Bann zieht. Ich war sofort dabei. Und wenn man schon denkt, jetzt ist man beeindruckt oder ich das denke, dann kommen sie nochmal mit wunderschönen Streichern daher, weil wir waren hier. Sie machen Gänsehaut, das können sie nämlich auch, erstaunlicherweise. Das ganze Ding hat die perfekte Länge mit seinen 40 Minuten, die perfekte Dramaturgie, einen tollen Sound, es hat was zu sagen. Also ich bin von vorne bis hinten einfach nur begeistert und ich wünschte, ich hätte letzte Woche ein kleines bisschen Platz gelassen. Denn aus irgendeinem Grund ist hier nochmal eine kleine Schippe mehr drauf, als bei den Antilopen ging.
Na dann. Naja, also, wir fangen mal an. Also, Julian Knoth mag auf jeden Fall mal Rio Reiser sehr gern. Das hört man so ein bisschen an der Art des Gesangs, finde ich. Ansonsten hört man hier Post-Punk Galore. Und das ist alles voller Resignation, voller Wut und voller Fremdheit zur Welt. Fröhlich findet man auf diesem Album nicht nur Verzweiflung und Wut. Es gibt allerdings auch Textzeilen wie keine Freunde, kein Empfang, bin ganz entspannt, keine Angst vor Konsequenzen, keine Nation, keine Grenzen. Da wird es dann auch mal politisch. Ein bisschen mehr verzweifelt ist dann wieder, ein Versprechen kann ich nicht geben, ich will nur neues Leben. Und an anderer Stelle, wir warten auf das Ende, dass es schleunigst eines gibt. Wir nehmen die letzten Stunden, fetten Jahre gerne mit. Warum habe ich Angst, aber du nicht? Auch der Kapitalismus, wie wir ihn im Moment leben, wird kritisiert. Immer besser, bessere Zahlen. Da ist immer noch Luft nach oben, da ist immer noch Potenzial. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier noch Prozesse optimieren kann. Ich will nicht mehr funktionieren. Es geht also um die Hybris des Menschen, die glauben, besser zu sein als alles andere. Und alles andere außer sie selbst für nicht wichtig zu erachten. Das Album wurde übrigens live eingespielt, der Titeltrack gar in einem ehemaligen Restaurant. Und nicht nur das macht dieses Album so authentisch, man glaubt ihnen jedes Wort. Und das musikalisch und lyrisch. Hier passt zusammen, was zusammen gehört. Alles ist laut, verzweifelnd, anklagend, wütend und voller Dringlichkeit. Und wer ist schuld an alledem? Wir. Der Mensch ist schuld. Und das auf allen Ebenen. Was man sagen kann, dass allen 10 Tracks eine Beklemmung innewohnt, die einen nicht mehr loslässt. Und gleichzeitig aber auch eine Energie, die einen auch nicht mehr loslässt. Musikalisch hast du ja schon gesagt, ist das alles extrem dicht, mitreißend, vital. Und vor allem eben sehr glaubwürdig. Es ist ein Album, was in einem ja offensichtlich durchgeballert wurde, so hört es sich jedenfalls auch an. Und es ist ein Album, was von vorne bis hinten einfach glaubwürdig ist und laut ist und voller, man muss es einfach so sagen, wie es ist, voller geiler Gitarrenriffs auch ist, die wirklich Gänsehaut machen. Das ist wirklich toll gemacht alles. Das ist wirklich großartig. Und insofern, ich bin auch hingerissen. Nun, dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt ohne Wenn und Aber. Ohne Bremse, das rennt.
Ja, ohne Punkt und Komma kann man auch sagen. Also das rennt natürlich auch bei mir. Also wir haben gehört, Die Nerven und das Album Wir waren hier. Und es gab völlig zu Recht ein Rennt von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Ach, herrlich, das es endet hervorragend, glaube ich.
Sehr schön. Ja, wie immer, ne? Das ist ja auch keine neue, leider keine neue Erkenntnis. Das wird ja hinten raus immer nur noch schlimmer für uns.
Es knubbelt sich immer alles im Herbst, ja.
Ja, ja.
Na gut, kommen wir zu etwas anderem Schönen, nämlich Kanada. Und zwar Vancouver. Da wurde 2022 Opal in Sky gegründet, unsere zweite Band für heute. Und zwar von den Zwillingsbrüdern Dylan und Tyson Opalinski. Da kann man sich jetzt denken, wo der Bandname herkommt. Sie sind tief in der Metalcore-Szene verwurzelt, aber ihre Ursprünge kommen aus dem Melodic Metalcore und dem Deathcore. Es wird also durchaus geschrien. Und es wird recht schwer und hart zwischendurch, aber trotz dieses Sounds mit den harten Gitarrenriffs, sehr donnerndem Schlagzeug, teilweise aggressivem Gesang und eben Shouting und Growling, setzen sie sich deutlich ab von einigen anderen Bands in diesem Bereich, indem sie eben ganz besonders setzen in den Texten auf Hoffnung, Heilung und positive Botschaften. Also ein kleiner Kontrapunkt hier zu den Nerven. Dabei dient für sie häufig die Natur als Metapher für persönliche Entwicklung und Überwindung von Schwierigkeiten. Interessant und auch nicht ganz untypisch für unsere lieben Kanadier. Sie haben nun nach ihrer ersten EP, die direkt im Jahr 2022 nach der Bandgründung erschienen ist, ihr Debütalbum, nämlich Dream Shift, veröffentlicht. Und das ist nur 26 Minuten lang. Und was meinst du?
Ja, es handelt sich um lupenrein Metalcore. Die Vocals sind phänomenal, meiner Meinung nach. Die Produktion ist eine Produktion, wie sie nun mal typisch ist für dieses Genre. Sehr tolle Melodien, die sehr melancholisch sind, also genau das Richtige für mich, und sehr gut arrangiert sind. Was auch Sinn macht, denn sie kommen aus einem musikalischen Haushalt. Der Vater war Bassist und Schlagzeuger, habe ich mir sagen lassen in der Recherche zu dieser Sendung. Der Akzent ist sehr drollig, den konnte ich zunächst überhaupt nicht zuordnen. Und dann musste ich feststellen, dass die Band aus Kanada kommt, und zwar aus Vancouver, also aus British Columbia. Das ist insofern drollig, als dass sich die teilweise eher anhören, als kämen sie aus Neuseeland. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Es geht auf diesem Album um positivere Selbstwahrnehmung. Auch wenn alles schlimm ist, muss man das Leben leben und man muss es nehmen, wie es ist. Und um Dinge, die einen positiv beeinflussen können, obwohl alles schlimm scheint. Das ist so ziemlich das Leitmotiv aus diesem Album, denn es handelt sich meiner Meinung nach ganz klar um ein Konzeptalbum. Sei es Musik, Kunst oder ähnliches, man solle sich doch bitte auf die guten Sachen konzentrieren und den guten Sachen zuwenden. Dann wird zumindest alles einmal besser. Also eine ganz schön große Schippe Stoa haben wir hier. Es gibt einen Plan für alles, sagen sie. Spoiler Alert, nein, gibt es zum Glück nicht, aber gut. Es geht darum, sich führen zu lassen, sich selbst gern zu haben und immer wieder um Schicksal, um einen großen Plan. Verständlich irgendwie, aber da ist man natürlich schon wieder so ein ganz klein bisschen angeschimpft, weil das natürlich auch ein bisschen gefährlich ist mit diesem ganzen Schicksal, Gedöns und Plan und Tüdelüt. Also hinter allem immer irgendetwas zu vermuten, statt darauf zu setzen, dass sich das nicht immer alles sinnvoll sein muss und darf. Nichts in der Natur oder auch in uns verfolgt irgendeinen Plan. Davon kann man mal wirklich gepflegt ausgehen. Das ist auch gut so. Es wäre eine mittelschwere Katastrophe, wenn das so wäre. Wie auch immer. Die Melodien, der Gesang, die Machart des Ganzen, das alles gefällt mir sehr. Das Schicksalhafte der Stoa nicht so sehr, sei es wie es wolle. Es ist ein sehr, sehr gut hörbares Album. Es ist ja auch ein Debütalbum. Und sie haben direkt mal ein Konzeptalbum rausgebracht, sich zumindest eins vorgenommen, und das ist ja schon mal aller Ehren wert. Das ist ein gutes Album mit den schon erwähnten Einschränkungen im lyrischen Bereich. Da hat man sich, glaube ich, ein paar zu viele Stoa-Bücher vorgenommen, meiner Meinung nach.
Ja, oder das ein oder andere geraucht, was einmal ein
bisschen. Ja, das kann auch sein, ja.
Die Eindrücke verzerrt, auf jeden Fall glücklich zu machen scheint, ja. Das ist wohl wahr. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, da gehe ich auch nicht immer mit. Das ist, war der große Plan. Also wenn das, sorry, aber wenn das der Plan war, was hier läuft, dann ist da irgendwas sehr schief gelaufen an diesem Plan. Jemand hatte da sehr komische Vorstellungen. Ja, aber musikalisch auf jeden Fall was zu holen für ein Debütalbum auch. Also bin sehr gespannt, was da noch raus wird. Und auch sehr schön finde ich, wie sie mit den üblichen, mit der üblichen Ästhetik und den Bildern, also sowohl aus dem Metal brechen, als auch aus dem Metalcore. Wenn man sich mal anschaut, ich musste vor ein paar Monaten, glaube ich, irgendwann, ich zufällig mal gestoßen auf eine Zusammenstellung der erfolgreichsten Metal-Bands, Metalcore-Bands, Entschuldigung. Es waren 25 Bands und ungelogen 22 hatten geradezu genau die gleichen Videos und die Songs klangen auch alle gleich. Also es scheint einfach auch sehr erfolgreich zu sein. Es scheint ein Markt zu sein, dass so viele Labels das alles bezahlen. Und das ist schade. Da ist mal wieder ein bisschen Aufwecken nötig und ein bisschen neuer Einfluss. Und das scheint Open in Sky auch mit reinzubringen. Nicht zuletzt, ich weiß gar nicht mehr was, Empathy the Gift. Auf jeden Fall einer der Singles von diesem Album Dreamshift, wo sie einfach mitten im Video zwischendurch alles rosa werden lassen und in diese alten Kindermikrofone, die so ein Echo machen, singen und irgendwelche Federboas, ich weiß es nicht mehr. Herrlich. Jedenfalls war das eine schöne Abwechslung und auch dafür, finde ich, verdienen sie einen kleinen, was sagt man, weiß ich nicht, ein Gummikleeblatt. So,
ein Gummistempel. Ja, auf jeden Fall.
Finde ich schön, denn da ist auf jeden Fall mal Abwechslung notwendig. Positive Botschaften, obwohl ich ja sonst auch von der melancholischen Riege bin, finde ich hier sehr gut, interessant. Also so Botschaften von Heilung und irgendwie Schwierigkeiten überwinden und so sind im Metalcore ja häufig. Aber dass es so positiv ist und dass es so herzerwärmend ist, dann doch nicht. Und das finde ich hier sehr schön. Auch eine schöne Abwechslung. Die beiden und auch der Rest der Band sind unheimlich sympathisch. Also da ist einfach ein schönes, stimmt, Gesamtwerk. Dann noch eine schöne Produktion. Auf jeden Fall eine Menge tolle Dinge zu finden. Und ich bin sehr gespannt, wo sie weiter hinlaufen.
Ja, same.
Ja, es ist auch im Jahr 2024 erschienen, dieses Album Dreamshift. Also müssen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, ich gebe diesem Album ein Rent, trotz der lyrischen Einschränkungen. Insofern, ja, also ich.
Philosophischen Einschränkungen quasi.
Ja, philosophischen Einschränkungen, genau. Ja, trotzdem Rent.
Sehr schön, da schließe ich mich an. Ja, handwerklich wunderbar. Tolle Botschaft, tolle Leute. Da gehört ein Rent hin. Also Opal in Sky mit Dreamshift bekam ein Rent von den Martinsen und ein Rent von mir.
So, nämlich.
Damit kommen wir zu unserem Open Mic. Ja, ich habe uns mal ein ganz, ganz leichtes, lockeres, fröhliches Thema mitgebracht. Waffenexporte, herrlich, ne?
Oh.
Wunderschön, das kommt davon, wenn man morgens Zeit Online Reportage hört über Leute im Gazastreifen. Du kannst mich noch stoppen, ich habe Alternativen. Die Kernfrage, die mich beschäftigt hat, ist inwiefern, also wo man die Grenze ziehen muss für Waffenexporte, weil natürlich eine Menge ethische Bedenken dranhängen. Also einerseits gibt es so Dinge wie Berichte darüber, dass Deutschland irgendwie Waffenexporte stillschweigend reduziert haben soll. Auch die Ukraine hat das ja zwischendurch mal Deutschland vorgeworfen. Ich denke mir mal, in der Bürokratie ist wahrscheinlich nur irgendwas schiefgelaufen. Dann gab es ja auch viel Gegenwind. Es gab aber auch viel Unterstützung dafür, Waffen zu liefern in die Ukraine, Waffen zu liefern nach Israel. Wo hört es auf, ethisch unterstützbar zu sein und wo ist es das noch? Ist es überhaupt immer? Kann man das irgendwie unterscheiden? Dann höre ich Dinge wie, welche hochtechnisierten Drohnen und Hunde in der Ukraine eingesetzt werden hinter der russischen Grenze, um da gezielt Leute zu töten. Puh, ist das besser? Ist das schlechter, als irgendwelche Bomben zu werfen? Keine Ahnung. Wahnsinnig schwieriges Thema, aber ich dachte, ich bringe uns mal was Leichtes mit.
Ja, also das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also ich glaube, wenn wir mal erstmal von den Waffenlieferungen ausgehen, dass wir erstmal grundsätzlich sagen können, solange es sich um Demokratien handelt, ist schon mal erstmal alles gut. So. Das ist schon
weil
mal,
es dann besser kontrolliert ist.
Weil es dann besser kontrolliert ist und weil keine Leute unterdrückt werden, keine Menschen unterdrückt werden, weil es ja kein autokratisches System ist. Das ist schon mal gut. Also da würde ich schon mal sagen, kann man schon mal machen. So, das gesagt, was Israel angeht, glaube ich, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Da sind die Deutschen sowieso in der Pflicht. Da gibt es keinen großen Diskussionspunkt. Das ist dann einfach mal so. Aber die Israelis brauchen gar nicht so viele Waffen von uns, davon mal ganz abgesehen. Die brauchen ein bisschen Flugabwehr, aber das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen auch. Den Rest können die schon alleine oder holen sich aus den USA im Zweifel. Was nun die Ukraine angeht, ja, das ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Also im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lieferst keine Waffen und die Ukraine ist innerhalb von kürzester Zeit platt. Oder du machst es und verhinderst damit, dass Russland eben da reinmarschiert und hoffst damit natürlich dann, dass die Russen irgendwann mal kein Geld, kein Bock und keine Waffen mehr haben und kein nix mehr haben. So, ne? Das ist das, was du natürlich hoffst. Am Ende müssen wir eben konstatieren und festhalten, dass es im Moment um die freie Welt geht, die hier gerade bekämpft wird. Und dass die sich eben wehren muss. Und das geht dann eben manchmal auch nur mit Waffenlieferungen. So ist das dann mal. Und wir leben hier nun mal nicht in einer hundertprozentig perfekten Welt. Und solange die Welt nicht perfekt ist, und das wird sie nie sein, müssen wir eben auch mit Waffenlieferungen leben. Und ich halte das jetzt auch nicht für ein ethisches großes Problem, solange wir keine Waffen an irgendwelche Unrechtsstaaten liefern. So, also wenn Deutschland jetzt anfangen würde, an Iran Waffen zu liefern oder, keine Ahnung, an Nordkorea oder irgendwie sowas oder an Russland im Moment gerade, sowas halt, das wäre schon schwierig, ne? Das ist klar, das geht natürlich nicht. Da muss man natürlich schon die Grenzen ziehen. Das ist ja logisch. Weil man ja auch nie weiß, was die Leute mit den Waffen machen, so. Insofern, also würde ich da schon bei China die Grenze ziehen, so, das vergessen ja auch viele, das ist ja auch keine Demokratie, nur so mal am Rande.
Das ist so, nur weil so. Da unsere Handys herkommen.
Genau, genau, ist, ja. Ne, so ist das. Ja, und was nun diese Drohnengeschichten angeht, naja, also ich sag mal so, es ist immer das gut, was wenig zivile Opfer kostet. Das ist gut. Desto weniger zivile Opfer wir haben, desto besser. Und insofern sind diese Drohnengeschichten vielleicht gar nicht das Schlechteste, sofern sie keine zivilen Leute, also solange nicht viele zivile Menschen dabei ums Leben kommen. Mhm. Ja, also wenn dabei weniger Zivilisten ums Leben kommen, dann finde ich das gut.
Ja.
Kann ich aber nicht beurteilen.
Ja, ist immer schwer zu sagen, ne? Funktionieren die gut oder nicht? In welchen Situationen werden die eingesetzt? Ja, klar.
Also
grundsätzlich würde ich das so auch unterschreiben. Ja. Genau. Woran ich noch manchmal denke, ist halt die Industrie, die dahinter steht und inwiefern potenziell Einfluss genommen werden kann auf die Länge der Konflikte, weil man dann quasi seinen Markt sichert. Also ich meine, jedes Unternehmen sorgt in irgendeiner Form, also jedes größere, in irgendeiner Form dafür, sich Markt zu sichern. Das ist der Kern von Marketing, Märkte schaffen und Wettbewerber, also sich nach vorne bringen gegenüber den Wettbewerbern, ist natürlich bei sowas wie Waffen super schwierig. Weil du davon profitierst, wenn Leute Krieg führen. Tja. Wie erhält man diesen Markt?
Ja, aber natürlich. Wie willst du? Also,
ja, aber ohne geht auch nicht. Genau. Es ist, also es ist eigentlich
ja, aufzulösen. Aber wenn jetzt ein deutsches ein Unternehmen Waffen herstellt, wie sollen die denn das verlängern? Was sollen die? Da müssten sie ja an beide Seiten Waffen liefern. Das dürfen die ja gar nicht.
Das stimmt, das ist auch gut so. Also das wäre jetzt schon wieder so, das wäre so ein Mechanismus, den ich dann für wichtig halte. Ich bin sicher, es gibt noch einige mehr, die ich nicht kenne, um das klarzustellen, dass da nicht dafür gesorgt wird, dass man mehr Waffen verkaufen kann.
Also den Konflikt verlängern kann ja nur China zum Beispiel, wenn die jetzt Russland Waffen liefern.
Ja, genau.
Zum Beispiel, so. Ja, das ist nicht zu verhindern, das ist so. Das kann man nicht verhindern. Aber die Deutschen werden ja nicht an beide Seiten Waffen liefern, dann wären sie ja ziemlich blöd. Wenn das rauskommen würde, wenn das auffliegen würde, dann wäre das im Zusammenhang mit der Ukraine schon eine mittelschwere große Katastrophe. Dann würden die Leute hier aber mal richtig Rabatz machen. Und im Zusammenhang mit Israel wollen wir da lieber gar nicht drüber nachdenken. Also, das geht natürlich nicht. Dass es natürlich trotzdem Waffen in den Händen von irgendwelchen Terroristen gibt oder so, das ist ja klar. Das ist ja klar, dass die auch mal in deren Hände fallen. Aber es wird nicht so sein, dass die direkt beliefert werden. Das glaube ich nun wirklich nicht.
Nee, das darf ja auch einfach, also das müssen wir einfach gesetzlich verhindern. Ja.
Genau. Und das ist ja auch gesetzlich verhindert. Also das gibt ja auch die Gesetze, die entsprechenden. Und ich glaube auch, dass die sowieso ganz, ganz strengen Gesetzen unterliegen, wo an wen die liefern dürfen und an wen nicht und so weiter und so fort. Man müsste mal gucken, an welche Länder Deutschland überhaupt Waffen liefert. Das ist eine gute Frage.
Das wäre wirklich mal interessant.
Also ich glaube, so viele sind es nicht. Ich meine,
ja. Da kann jetzt alles bei rauskommen, ne? Das ist natürlich, könnte schlecht ausgehen.
Ja, ich weiß nicht. Also, die Franzosen haben ein weitaus besseres Portfolio, was das angeht.
Besser im Sinne von größer oder was
ja,
meinst
ja,
du?
Ja, also die beliefern schon ganz viele Länder.
Ich habe da noch mal schnell hinterher geguckt, weil ich diese Frage sehr spannend finde. Gesetzlich geregelt ist das Ganze im Kriegswaffenkontrollgesetz, KWKG, und im Außenwirtschaftsgesetz. Sehr schön. Und dann gibt es auch noch einen gemeinsamen Standpunkt der EU zu Waffenexport.
Wunderbar. Ja. Okay.
So, und die Hauptempfänger deutscher Waffen sind NATO-Mitglieder USA, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen. Und in den letzten Jahren gab es auch Exporte an Staaten außerhalb von NATO in EU, nämlich Australien, Israel, Japan, Südkorea, Singapur und Indien.
Jo.
Interessant. Kritisch sind Waffenexporte in Saudi-Arabien und Ägypten, klar. Gab es aber wohl zwischendurch auch, beziehungsweise stoßen regelmäßig auf Kritik, heißt es hier.
Und ja, das würde ich zum Beispiel auch nicht machen.
Darf, ja, genau. Nicht geliefert werden darf nach Russland, Iran, Nordkorea, Myanmar und Syrien. Interessant. Ja. Gibt einen großen Genehmigungsprozess, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, regionale Stabilität zu wahren. Und natürlich die Sicherheitsinteressen Deutschlands und seiner Verbündeten. Ja. Wunderbar, das klingt alles sehr gut geregelt. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Mensch, wäre man gar nicht drauf gekommen.
Ja, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, ne?
Natürlich ist das nicht unwichtig. Schon klar, dass sich da Leute viele Gedanken gemacht haben, die sehr viel mehr Ahnung haben als wir.
Ja, also wir merken, es ist irgendwie geregelt. Es gibt natürlich immer Leute, die da eine andere Meinung haben und sagen, nein, das dürfen wir gar nicht machen und so und überhaupt und sowieso. Und ich glaube, es gibt auch Länder, die dieser Meinung sind, dass überhaupt keine Länderwaffen geliefert werden. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und man kann da immer anderer Meinung sein aus moralischen Gründen. Ich sehe nur im Moment nicht, wie es anders gehen soll. Also wir leben in einer unperfekten Welt und ich fürchte, wir werden auch immer in einer unperfekten Welt leben. Und solange das so ist und ich fürchte, das wird so bleiben, werden wir da nicht drum rumkommen, um irgendeine Art von, ob das immer Waffen sein müssen. Das kann ja zukünftig auch was anderes sein. Also oder andere Waffen, die gar keine zivilen Opfer mehr erfordern. Also das kann ja auch sein. Oder nur noch sehr, 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 sehr wenig.
Ja. Und das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt geschichtlich gesehen schon der Fall, dass wesentlich weniger Zivilisten sterben als jemals.
Das stimmt. Und wenn man sich mal diese Pager-Aktion anguckt von Israel.
Ja, das war recht gezielt.
Also, wo viele ja auch moralische Bedenken haben, aber ich sage dann immer wieder auf der anderen Seite, ja, aber zivile Opfer gab es da eben so gut wie gar keine. So. Kann man alles anders sehen, kann man hin und her diskutieren, weil das natürlich auch ein Thema ist, wo es um Moral geht, wo jeder seinen und ihren eigenen Moralkompass hat. Und den muss man dann für sich selber abstecken. Ich bin da, was dieses Thema angeht, nicht so furchtbar emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da eher jemand, der dann sagt, ja, muss halt sein. So blöd, wie das ist. Wie viele Dinge blöd sind auf der Welt, die trotzdem sein müssen. Dazu gehört dieses leider dazu. Solange wir Kriege auf der Welt haben, und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir jemals keine Kriege mehr haben werden, weiß nicht, wäre schön, aber wir sollten da dran arbeiten, aber ob das jemals so sein wird, es gibt ja auch noch diese Menschen, die hier leben, weißt du?
Ja, schwierig, die müssen vielleicht weg. Dann
oh nein.
Ah, wobei ich glaube, auch die Rabendelfine und Menschenaffen stehen schon in den Startlöchern. Also wenn wir die Waffen fallen lassen, nehmen sie die
wahrscheinlich
in die Hände und Flossen. Das ja, bin ich jetzt sicher.
Ja, ja. Irgendein Wesen wird das schon für sich entdecken und dann...
Ja, und da die Waffelokratie vermutlich nicht mehr Realität wird, so traurig das auch ist.
Das wäre schön, ne?
Müssen wir halt ohne das L leider hier und da mit Waffen rechnen.
Leider das. Ist so. Eher mehr wieder, als wir ja eigentlich ursprünglich mal dachten, eine Zeit lang.
Ja, wir hatten zumindest jetzt von Deutschland aus gesehen eine sehr lange kriegsfreie Zeit. Oder eine Zeit, in der man nicht viel über Krieg nachdenken musste.
Korrekt.
Als Normalbürger.
Ja.
Das ist nicht mehr der Fall.
Leider nicht, nee. Leider nicht. War eine traurige Erkenntnis, ne?
Ja.
Aber es gibt, glaube ich, im Zusammenhang mit Waffenlieferung auch kein positives Ende sozusagen, keine positive Erkenntnis. Also, ja. Man wünschte, es würde es nicht geben. Man wünschte, es wäre nicht nötig.
Ja.
Aber es ist leider so, leider wie so vieles in der Welt. Tja, bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes, als zu sagen, Bier?
Bier.
Also, wir sind nicht zum ersten Mal im Einbecker Brauhaus. Haben wir schon oft darüber gesprochen. Die gibt es ja schon ziemlich lange. Einbeck hat ja auch das Bockbier als solches erfunden. Damals hieß es noch Einpöckisch und wurde dann durch diese bayerische Lautverschiebung irgendwie zu Bock. Aber wir wollen heute mal einen norddeutschen Weizenbock trinken und uns damit beschäftigen. Und das ist ja nun doch eher etwas Besonderes. Also norddeutsches Weizenbier ist was Besonderes und norddeutscher Weizenbock schon gar. Aber warum sollen die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel nicht Weizenbock klöppeln? Also haben sie es. Und das Ergebnis steht nun vor uns. Es handelt sich um eine natürlich obergärige Bierspezialität. Es hat eine goldgelbe Farbe, sagen sie. Leicht hefetrüb und hat einen feinen Kupferschimmer. Na dann, gucken wir mal. Es hat 16 Grad Plato Stammwürze, es hat einen Alkoholgehalt von 6,5 Alkoholvolumenprozente, eine Hopfenbittere von 24, hört, hört, für einen Weizenbock sehr viel. Wir haben es zu tun mit Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, kein Hopfenextrakt, und einer speziellen Weißbierhefe. Was das für eine Hefe ist, darüber schweigt sich das Einbecker Brauhaus aus, das weiß ich nicht, sie ist speziell. Sagt man. So. Öffnen wir das Ganze mal. Ups. Mhm. So, oh, schöne Entspannungsverdampfung. Sehr schön. Sehr schöner Schaum.
Oh ja.
Sehr feinporig. Gefällt mir. Ja, wollen wir mal verriechen, wa?
Oh ja.
Ja, das riecht sofort norddeutsch.
Beschreib doch mal norddeutsch.
Naja. Dieses Herbe halt, dieses Hopfige. Das riecht im Leben nicht wie ein bayerischer Weizenbock.
Ja, es wäre viel wärmer, dunkler irgendwie.
Ja, ja.
Würziger.
Das hier ist halt würzig, hopfig, hat wieder die Apfelsine, ist nämlich auch sehr fruchtig. Also diese typische Einbecker-Apfelsine hat was.
Also ich habe erstmal viel Banane und
ja.
Diese Karamellsüße.
Ja, wie es sich für einen Weizenbock gehört.
Das ist zu erwarten, so ein bisschen.
Aber ich habe auch sowas Mischbrotiges.
Ja, auf jeden Fall. Gebackenes.
Ja.
Und auch dieses Malzige.
Ja.
Malzig, würzig.
Ja.
Schön.
Und wieder so eine Weichheit, die ich schon wieder nicht beschreiben kann. Und es hat so ein bisschen Seaside. Wahrscheinlich durch die Frucht oder irgendwas auch nicht. Es ist ein sehr komplexes Bier. Mhm. Ich werde gleich das, ich trinke das ja nicht zum ersten Mal. Ich muss spoilern, dass ich es echt gerne mag. Die Süße und dieses Würzige, das macht in meinem Kopf schon wieder Kakao. So was schokoladig-kakaoiges, weiß ich auch nicht. Immer wenn süß und würzig zusammenkommen, dann ist in meinem Kopf immer irgendwas mit Kakao, Schokolade, dies, das.
Das ist ja lustig, weil ich rieche irgendwie gerade ganz viel Brezel, so Laugenteig.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Das auch mal da passt auch wieder dieses Gebackene mit rein, ne? Ja, ja, oh ja.
Ja, 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 ja.
Auf jeden Fall.
Ja, dann Prost!
brauchst.
Erst Banane.
Oh ja, eine Menge. Mhm. So richtig dicke, süße, reife Banane.
Und dann schiebt aber diese Hopfenbittere nach, die man sonst im Weizenbock nämlich nicht drin hat.
Sehr schön voll und rund. Mhm. Gefällt mir sehr gut.
Und dieses Weiche.
Nicht leichtfüßig.
Nee. Ah ja, guck. Und jetzt kommt diese Hopfenbittere. Man merkt eigentlich einfach den Hopfen. Und ich habe wieder instant Kakao. Da ist die Kakaonote bei mir immer mit drin. Durch diese Bittere. Oder Schokolade oder wie auch immer. Durch dieses Cremige. Es hat auch so was Cremiges, dieses Bier, jedes Mal. Einbecker hat so eine Cremigkeit, so eine Weichheit, so eine. Aber fruchtig ist es auch, aber es ist süß, würzig, kakaoig. Ich weiß auch nicht. Karamell, fruchtig. Oh ja. Ich finde diese Hopfigkeit, finde ich genial. Und dass es dabei dann noch so weich ist, das ist würzig, fruchtig und süß.
Ja, das ist echt toll. Ich denke gerade noch, kennst du dieses bayerische Blockmalz? Das sind wie so Bonbons. Mhm. Diese Art Malzig-Würzigkeit, diese Kombi,
ja.
Die habe ich hier irgendwie auch. Also natürlich, ne, mit dem ganzen Bananen nicht süßen, aber da ist so eine Note drin, die hat mich die ganze Zeit daran erinnert.
Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut.
Lecker.
Ja, total. Das ist auch wirklich komplex.
Ja.
Ja, also. Ich finde es erstmal geil, dass Einbecker sagt, nö, also normaler Weizenbock, das kann ja jeder. Da haben wir mal gar keine Lust zu. Sondern wir machen, wenn wir was machen, dann machen wir das so, wie wir das machen, in dem Fall Einbecker. Und dann machen wir es halt norddeutsch. Das heißt hopfig. Und eben mit der Note, die Einbecker ja sonst auch immer hat. So dieses Apfelsinige und sowas wahrscheinlich durchs Brauwasser irgendwie auch kommt oder durch den Hopfen, den die nutzen oder wie auch immer. Vielleicht auch durch diese, in dem Fall spezielle Hefe kommt vielleicht auch noch irgendeine Note dazu, die wir nicht kennen. Was auch immer diese spezielle Hefe ist, diese spezielle Weizenhefe, die sie da nutzen. Ich finde, das ist ein wirklich, wirklich rundrum gelungenes, balanciertes und komplexes Bier. Und der Schaum steht lange.
Oh ja, das finde ich auch immer sehr beeindruckend hier. Ja, so ein paar hundert Jahre Bierbrauen bei Einbeck, die haben schon, ne?
Die haben schon eine Ahnung, ne?
Haben schon ein bisschen Ahnung. Das ist
ja, ich finde es mega lecker. Also, ja. Weil es so komplex ist und so ausgewogen und so. Ja, was? Hm?
Ganz genau, ausgewogen war auch das Wort auf meiner Zunge. Es ist so, so schön rund. Mhm. Hervorragend. Angenehm, bisschen spritzig, schön. Mhm.
Mhm. Aber eben nicht so, es ist nicht der zehnte Weizenbock, wie man ihn aus Bayern kennt. Es ist nicht der zehnte oder sagen wir mal das zehnte, keine Ahnung, Meisel, Wein, Stefan, irgendwas, Schneiderweiße, wie sie alle heißen, von da unten, die ja auch okay sind, die sind ja auch super lecker. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde es gut, dass Einbecker hergegangen ist und gesagt hat, wir machen nicht das 93. Bier, was so schmeckt wie ein Weizenbock aus Bayern. Warum sollten wir auch? Schließlich haben wir es erfunden. Wir machen das Ganze hier norddeutsch. So, also auf Einbeckerart, auf unsere Art. Und ich finde, das schmeckt man. Ich finde das ganz außergewöhnlich, dass es einen Weizenbock, den es so nicht nochmal gibt. Durch diese Hopfenbittere unter anderem. Weil das haben die Bayern ja nun mal nicht. Die haben da normalerweise so eine Bittereinheit so von 11. Und hier ist ja irgendwas mit 24 drin. Also das ist schon bemerkenswert geil, finde ich.
Das ist wirklich richtig gut.
Ja.
Da haben sie den Vogel wieder abgeschossen.
Haben sie gemacht. Was machen wir damit?
Da muss ich ja schon wieder 6 Punkte vergeben. Was soll das denn? Ja, kommt man nicht drum rum, ne? Ist halt so.
Ja, und in diesem Fall gehe ich auch mit. Ich bin ja normalerweise eher bei 5, aber in diesem Fall, ich muss sagen, das ist wirklich, ich liebe das. Ich mag das echt gerne. Schon, weil es so außergewöhnlich ist. Ich bin mir sicher, dass die Menschen im Süden des Landes eher sagen, oh, das ist aber, was macht denn die Bitterkeit da drin? Das möchte ich aber nicht so gerne haben. Ist auch völlig in Ordnung. Warum auch nicht? Ist völlig legitim. Aber ich glaube, für Leute, die normalerweise vielleicht kein Weizen haben mögen, weil es ihnen zu rund und zu, zu unnorddeutsches, wie ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, zu wenig Hopfenbitterer hat, für die ist es genau das Richtige. Oder für die, die mal was Neues probieren wollen. Für die, die Bock haben, einfach mal eine neue Art von Weizenbock zu probieren. Für die ist es genau das Richtige. Ich glaube, dass dieses Bier viele Freunde finden könnte. Muss nur ein bisschen aufpassen. Achso, was ich auch gut finde, ist 0,3. Mhm. Weil 0,5 brauche ich davon auch, glaube ich, nicht.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Ja, aber runtergehen würde das auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Das ja. Aber 0,5, so ein Weizen ist auch immer echt viel. Also das ist schon, boah. Findest du nicht?
Ja. Ja, das ist schon. Muss man aufpassen.
Ja. Wie dem auch immer sei. Wir haben verkostet das Einbecker Weizenbock oder den Weizenbock von Einbecker, vom Einbecker Brauhaus. Und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir, und zwar völlig zu Recht. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Wir haben wieder ein kleines Philosophie-Special für euch. Wir beschäftigen uns mit Simone Weil.
Endlich.
Ich weiß nicht, Weil oder Weil?
Simone Weil.
Simone Weil, genau.
Französischer Mensch.
So ist es. Ja. Die Franzosen haben so selten ein W. Das ist schwierig.
Ja, stimmt. Das haben sie echt selten.
Ja. Na stimmt. Gut, und dazu für alle, die uns im Internet hören, gibt es noch ein Meiselsweiße Original.
So, und damit sind wir dann bei einem typischen Vertreter nicht eines Weizenbocks, aber eines Weizenbieres. Zwar aus Franken, aber wir nähern uns langsam Richtung Bayern. Also, während wir das tun mit dem Nähern, liked uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, all euren Freunden, Hamstern, Hunden, Meerschweinchen und weiß nicht wem noch alles. Kommentiert uns überall, schreibt uns E-Mails, info@feuilletone.de, Feuilletone natürlich dann mit OE, also die Töne. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.